schönen Dank und schönen guten Tag wünsche ich allen Leuten hier. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Ich bin ja weniger bekannt. Also erstmal, ich bin DDR sozialisiert, bin dort aufgewachsen, habe bei der Deutschen Reichsbahn gearbeitet als kann man sagen, Transportmanager und habe vom Studium her bin ich Seeverkehr und bin auch mal kurz zur See gefahren, aber vom ersten Tag meines Arbeitslebens war ich Eisenbahn und habe mit der transsibirischen Eisenbahn was zu tun gehabt. Also im Prinzip mit dem Vorläufer der neuen Seidenstraße. Das hat mich dazu oder hat auch dazu geführt, dass ich ab 1990 unmittelbar, nachdem es für DDR-Bürger möglich war, nach China gegangen bin für eine bundesdeutsche Speditionsgesellschaft und habe dort wiederum nur Eisenbahntransporte organisiert zwischen erst China und Europa, speziell Deutschland, dann aber China-Russland und das habe ich bis 2000 gemacht. Von 2000 bis 2008 habe ich dann in Indien gearbeitet, auch wieder Logistik, also Transporte organisiert und da auch speziell Transporte von China über Pakistan nach Afghanistan für chinesische Unternehmen, die dort in Afghanistan in dieser Zeit die Telekommunikation aufgebaut haben. Von 2008, bis ich dann endgültig in Rente ging, bis 2010, konnte ich für einen Hongkong-Unternehmer als Berater wirken für Transporte innerhalb Afrikas. Das heißt, in Afrika gibt es im Prinzip kaum Inlandtransportverbindungen. Und damit war der Handel innerhalb Afrikas sehr stark eingeschränkt. Und dieser Hongkong-Unternehmer, für den ich arbeitete, der hatte die Idee, wir müssen Inlandtransporte aufbauen, damit die Unternehmer, auch chinesische und Hongkong-Unternehmer innerhalb Afrikas ihre Produkte verkaufen können. Das war im Prinzip schon der Vorläufer dieser Seidenstraße, die dann, dieser neuen Seidenstraße, die dann von Präsident Xi Jinping verkündet wurde. 2010 bin ich in Rente gegangen, bin dann meinem Hobby gefolgt, bin auf der ganzen Welt umhergesegelt und 2017 dann nach Deutschland zurückgekommen. Als ich nach Deutschland zurückkam, habe ich mich gefühlt wie ein Wolgadeutscher. Denn ich habe Deutschland als DDR-Bürger verlassen und bin in eine ganz andere Gesellschaft zurückgekommen, die ich nicht mehr verstanden habe. Das hat dazu geführt, dass ich mich in Zeitungen mit Leserbeiträgen geäußert habe und ein Verlagsdirektor hat das gelesen und hat mich dann aufgefordert, schreib doch mal ein Buch darüber, schreib mal einfach auf, was du erlebt hast und wie du das alles reflektierst in China. Und so ist mein erstes Buch entstanden mit dem Namen Feindbild China. Das war relativ erfolgreich, also ist im vergangenen Jahr, Frühjahr erschienen und daraufhin hat mich der Direktor gebeten, schreib doch mal was zur Seidenstraße. Daraus ist dieses Buch Umbau der Welt entstanden, der sich mit diesen ganzen globalen, Konflikten auseinandersetzt aus der Sicht der Seidenstraße. So, ich bin eigentlich sehr stolz und froh darüber, dass ich hier von dem Friedensforum eingeladen wurde, etwas aus der Sicht, die ich habe, mehr oder weniger aus der chinesischen Sicht zu sehen, wie sich der Umbau der Welt und wie sich die Rivalität zwischen den Großmächten entwickelt hat. So, ich versuche es so darzustellen, wie es sich aus der Problematik außerhalb von Deutschland ergibt. Und deswegen fange ich an mit der Seidenstraße. Was ist eigentlich diese neue Seidenstraße? Wann hat die angefangen? Jeder hier in Deutschland denkt, dieser Zug von oder diese Züge von China nach Duisburg, das ist die neue Seidenstraße. Ist so gut wie nichts von der neuen Seidenstraße. Das ist ein kleines Seidenprodukt. Deutschland ist ja nicht mal, hat nicht mal ein Memorandum of Understanding oder einen Vertrag mit China über die Teilhabe oder Teilnahme an der neuen Seidenstraße unterschrieben. Die neue Seidenstraße hat im Prinzip 1964 stattgefunden, oder die Initiative 1964 schon stattgefunden, als nämlich Tansania unabhängig wurde. Tansania ist ein Land mit sehr großen Kupfervorkommen und Tansania hatte diese Kupfervorkommen mit einer Eisenbahn nach Durban zum Überseehafen transportiert und von dort verkauft. Als es unabhängig wurde, haben die ehemaligen Kolonialherren bzw. die weißen Farmer die Eisenbahnlinie blockiert. Tansania konnte Kupfer nicht mehr exportieren und hatte auch keine Mittel, andere Befreiungsbewegungen zu unterstützen. Daraufhin hat sich Tansania an die UNO, an die Weltbank, Internationalen Währungsfonds gewandt, an die USA, an England, um Hilfe zu finden für eine neue Eisenbahn nach Dar es Salaam. Alle haben abgelehnt, nur China hat dann zugesagt und China war 1964 in noch keiner so guten Verfassung, um eben so eine große Hilfe zu geben, um sowas zu machen. Sie haben es getan mit großen Opfern und haben 500 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt, um diese Bahn zu bauen. An diesem Bauvorhaben hat im Prinzip die ganze Volksrepublik teilgenommen. Die jungen Leute haben Lieder gesungen, wir helfen Tansania, wir helfen unseren afrikanischen Freunden. Und darin ist eigentlich die Philosophie, der Grundgedanke der neuen Seidenstraße zu sehen. Man hilft anderen Ländern, etwas aufzubauen, um gleichzeitig einen gewissen Rückgabeeffekt zu erzielen. Der ist 1973 gekommen. Tansania hat 1973 in der UNO-Vollversammlung den Antrag gestellt, dass China Mitglied der UNO wird und gegen praktisch die Republik China, Chiang Kai-shek, ausgetauscht zu werden. Das ist erfolgt gegen die Stimmen der ehemaligen Kolonialmächte, gegen die Stimmen der USA, nur mit den Stimmen der afrikanischen Länder und der sozialistischen Länder, soweit sie Mitglied der UNO in dieser Zeit waren. So. Mit der Entwicklung Chinas hat China ja sehr stark aufgeholt. China konnte bestimmte Überkapazitäten im Bauwesen, Zement, Stahl erzielen und folgte weiterhin dieser Politik, Go-Out-Politik, zusammenzuarbeiten mit anderen Ländern. Zusammenzuarbeiten mit Ländern in der ehemaligen Sowjetunion in Zentralasien. Speziell in Zentralasien hat China gemeinsam mit den Eisenbahnunternehmen dort Eisenbahnstrecken aufgebaut oder neu oder renoviert und an den Eisenbahnstrecken Industrie versucht aufzubauen oder Linie versucht und aufgebaut, sodass praktisch dort eine Entwicklung der Industrie, der Landwirtschaft und damit des Wohlstands entstehen konnte. Es war aber auch eine Gegenseitigkeit, denn China brauchte Handelspartner, neue Handelspartner und gerade die zentralasiatischen Länder waren die neuen Partner. Genauso Afrika und Lateinamerika, aber in den 90er, 2000er Jahren hauptsächlich Zentralasien und Südostasien. So, gleichzeitig war es für China wichtig, die Rohstoffquellen zu diversifizieren, von verschiedenen Ländern Rohstoffe zu importieren und neue Märkte zu eröffnen, um chinesische Produkte zu verkaufen, müssen die Leute in den Ländern Geld haben, damit sie die kaufen können, Handys und Computer, wie es heute läuft. Das hat zu einer bestimmten Reaktion, speziell in Zentralasien, eine Rolle gespielt, eine bestimmte Reaktion der USA hervorgerufen. Und 1999 hat die amerikanische Regierung schon den New Silk Road Act, also die neue Seidenstraße-Gesetz, versucht, durch das Repräsentantenhaus zu bekommen, was nicht geklappt hat, aber die Politik ging weiter, man hat versucht, sich in diesen zentralasiatischen Raum einzubringen, und 2011 hat Hillary Clinton von der neuen Seidenstraßenvision der USA gesprochen. So, was sollte das bedeuten? Wenn wir hier mal die Karte legen, Zentralasien oder das Eurasien, dann sieht man hier diese Eisenbahnverbindung, und von unten, hier von Pakistan über Afghanistan, wollten die USA ihre neuen Seidenstraßenvision durchsetzen, um im Prinzip Europa, Russland von China zu trennen. Das war der Grundgedanke dieser Strategie, die schon in den Ende 90er Jahren und Anfang 2000er Jahren durch die Amerikaner vertreten wurde. Und gleichzeitig geht natürlich die neue Seidenstraße, die geht weit darüber hinaus. Also man versucht, diese Länder Zentralasien zu entwickeln und mehr Handel aufzubauen, genauso Südostasien, die Eisenbahn, die wieder runter von Südchina gehen bis nach Singapur, um dann auch alternativen Transportwege zu haben, im Falle, dass solche neuralgischen Punkte wie hier die Straße von Malakka blockiert wird durch ein Kriegsschiff, dass Möglichkeiten bestehen, Transporte von Europa und von Afrika nach China reinzubringen, ohne durch diese neuralgischen Punkte gehen zu müssen, beziehungsweise auch ohne durch die südchinesische See zu fahren, weil dort permanent die Präsenz der amerikanischen Flotte gegeben ist. So, wenn man sich die Entwicklung des Handels der Chinesen weltweit anschaut, dann sah das 2000 so aus, dass praktisch zwar zur Afrika-Verbindung bestand, also enge Handelsbeziehung, und auch Zentralasien, in Amerika nur Paraguay, und 2020 sieht das komplett anders aus. China hat im Prinzip mit 140 Staaten Vereinbarung für die neue Seidenstraße. Und die neue Seidenstraße sind eben nicht nur Investitionen, die neue Seidenstraße bedeutet Ausbau des Handels, Kooperation, gemeinsame Kooperation. Und wie sieht diese neue Seidenstraße aus? Was ist das Besondere? Denn die westlichen Länder, die Kolonialmächte, haben natürlich auch kooperiert in ihrem Weg. Aber hier die neue Seidenstraße bedeutet im Prinzip eine Vernetzung von ungleichen Systemen, ohne sich einzumischen. Das wirft der Westen China ja immer vor, dass China auch mit Regierungen zusammenarbeitet, die sogenannt autokratisch sind oder diktatorisch sind. China kümmert sich nicht darum, was für eine Regierung da ist, wie das politische System ist, wie das religiöse System ist. Sie wollen mit allen Ländern auf gleichberechtigter Weise zusammenarbeiten. Ich habe hier dieses chinesische Wort Tianxia. Das heißt, alle unter einem Himmel gleichberechtigt und in Harmonie arbeiten zusammen. Das ist die Philosophie der Seidenstraße, die eben abweicht von der Handelsphilosophie westlicher Länder, die versuchen, Bedingungen an Investitionen zu stellen, die versuchen, Bedingungen an Handel zu stellen, die westliche Demokratie, also die Demokratie westlicher Vorstellung, soll da eingeführt werden, die Märkte sollen nach einer Seite hin geöffnet werden. Da gibt es den sogenannten Washington Consensus, der besagt, also die der Markt wird geöffnet für die Unternehmen aus westlichen Ländern, ohne dass es gleichzeitig eine zweiseitige Straße ist, also in beide Richtungen. So, und dann natürlich langfristige Investitionen in Infrastruktur und Energiewirtschaft ohne kurzfristige Profitinteressen. Das ist das Besondere an der Seidenstraßeninitiative, dass man nicht orientiert auf kurzfristigen Profit. Deswegen entwickeln sich natürlich auch in den verschiedenen Ländern in Afrika höhere Schuldenberge, was vom Westen immer vorgeworfen wird, dass der dass China die Länder in Schulden treibt. Politik auf Augenhöhe. Es gibt, China hat verschiedene Formen der Zusammenarbeit und das, was besonders da zu sehen ist, es ist immer auf gleichberechtigte Höhe, wenn die chinesischen Führer, der Präsident oder Außenminister nehmen immer an diesen Verhandlungen teil und betrachten die afrikanischen Länder oder die zentralasiatischen, südostasiatischen Länder genauso, wie sie sich selbst betrachten. Gleicher Höhe auf Augenhöhe. Ganz im Unterschied zu den westlichen Ländern. Das heißt, und das schlägt sich in der chinesischen Philosophie wieder oder wieder Harmonie statt Hegemonie. So, und das ist natürlich eine Alternative zu der bisherigen Politik der westlichen Länder, der Hegemonie, und das ist eine Alternative zu dem bisherigen Weltsystem. Und es ist, kann man sagen, eine Herausforderung der Hegemonie der westlichen Länder. Jetzt möchte ich kurz auf einige Aspekte, wie sich die Hegemonie der westlichen Länder oder USA im Prinzip entwickelt haben. Das ist, die Hegemonie gibt es nicht erst seit 1945, die gibt es seit über 200 Jahren oder annähernd 200 Jahren, die sogenannte Monroe-Doktrin. Da haben die USA schon angefangen zu sagen, unser Hinterhof gehört nur uns, hier darf keine andere Macht sich etablieren. Deswegen die Kriege gegen Spanien, Philippinen, in Lateinamerika, die Kriege Kuba und so weiter und so fort. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte sich die Hegemonie der Amerikaner hundertprozentig durchgesetzt. Die USA waren auf dem Höhepunkt ihrer Macht nach 1945 durch die militärische Macht, durch die Handelsmacht, durch die Produktionsmacht, die Produktionskapazitäten, aber vor allen Dingen auch durch den US-Dollar. 1946 hat ein amerikanischer Diplomat, Kennan, das sogenannte lange Telegramm ausgearbeitet. Und dieses lange Telegramm war im Prinzip die Blaupause für die Strategie, um damals die Sowjetunion einzugrenzen gegen die Sowjetunion, Maßnahmen zu ergreifen, um praktisch die Entwicklung der Sowjetunion zu hemmen. 1992 hatte der amerikanische Philosoph, Diplomat und Wissenschaftler Fukuyama die Theorie verbreitet, der Neoliberalismus oder die westliche Gesellschaft und die Weltgesellschaft hat mit dem Neoliberalismus das Ende der Geschichte erreicht. Es wird nichts anderes mehr geben. Das ist das Ende. Das ist der Sieg unseres Systems. Daraufhin wurde natürlich das Kapital immer frecher. Und wir kennen das hier in Deutschland. Die Privatisierung hat zugenommen. Die ganzen Konflikte, die wir heute haben, haben diesen Hintergrund. Man war sicher, das ist unser System, wir haben gesiegt, wir können machen, was wir wollen. Und dann, 1993, hat daraufhin der damalige amerikanische Außenminister Dick Cheney die Non-Rival-Doktrin entwickelt. Okay, die Non-Rival-Doktrin entwickelt. Was heißt denn die Non-Rival-Doktrin? Die heißt im Prinzip, wir dürfen nie wieder ein Land so stark werden lassen, dass es unsere Hegemonie in Frage stellt. Und diese Non-Rival-Doktrin hat sich natürlich niedergeschlagen auf wirtschaftlicher Seite, ideologischer Seite, Propaganda und natürlich militärischer Seite. Gleichzeitig, und das ist eine wichtige Geschichte, da gehe ich nochmal zurück, hat 2001 schon der amerikanische Diplomat, Politiker Brzezinski davon gesprochen, dass dieser Konflikt zwischen Sowjetunion und zwischen Russland und Westeuropa im Prinzip durch die Ukraine gelöst werden kann. 2001 hat aber auch der damalige und der jetzige noch russische Präsident Putin am 25. September im Bundestag gesprochen und hat da vorgeschlagen, dass man das Europa gemeinsam mit Russland das europäische Haus aufbauen solle und damit im Prinzip für Europa und für Russland ein Wohlstand und einen friedlichen eurasischen Kontinent entwickeln kann. Aber genau das wollten die Amerikaner nicht, obwohl der Bundestag stehenden Applaus gegeben hat, ist nichts passiert. Da wieder zurück zu dem, was der Brzezinski gesagt hat, um praktisch Europa von Russland zu trennen, muss man sich auf die Ukraine konzentrieren und man muss die Ukraine instrumentalisieren, um praktisch diesen Keil zwischen Europa und Russland zu schlagen. Es geht diesem Konflikt Ukraine absolut nicht um Demokratie, um irgendwelche Verbesserung der Lebensbedingungen, sondern es geht ganz einfach und allein darum, Europa von Russland zu trennen. Und das ist praktisch die Rivalität, die sich auf diesem Gebiet abspielt. So, es hat geklappt. Mission completed, also Auftrag erfüllt. Russland und Europa sind keine Rivalen mehr. Und Deutschland ist besonders aktiv in dieser Frage. Hier nochmal zurück. Warum ist Deutschland so aktiv? Es gibt in der UNO-Charta die sogenannte Feindstaatenklausel. Diese Feindstaatenklausel, die immer noch existiert, da wir nur einen 2+4-Vertrag haben, der kein Friedensvertrag ist. Und damit die Feindstaatenklausel in der UNO-Charta nicht obsolet macht. Und sie besagt, dass wenn ein Staat, ein Verliererstaat, Japan oder Deutschland, aggressiv wird, dann können die Siegerstaaten in diesem Land aktiv werden und eingreifen, ohne ein Mandat von der UNO zu haben. Das ist nach meinem Dafürhalten, und nicht nur meinem, sondern von vielen Ökonomen und Wissenschaftlern, der Grund, warum Deutschland so willfährig ist, den amerikanischen Interessen zu folgen. Man muss diesen Aspekt immer im Hinterkopf haben. Die Feindstaatenklausel, dass die Siegerländer, und das sind ja 50 Länder, die gegen Deutschland Krieg geführt haben, dass sie das Recht haben, in den ehemaligen Feindstaaten zu intervenieren, wenn diese Staaten eine Politik treiben, die nicht friedlich ist.
Ohne UN-Mandat.
Ohne UN-Mandat. Ohne UN-Mandat. So, das heißt, die USA haben das Recht, hier in Deutschland ihre Stützpunkte zu haben, ihre Drohnen nach Afghanistan zu schicken oder wo auch immer und dann Zivilisten dort abzuschießen. So, das hängt mit dieser Feindstaatenklausel zusammen. Wird natürlich von der Bundesregierung so nicht interpretiert, aber können wir nachher? Oder?
Ich werde ganz kurz, meines Wissens nach ist es weniger eine Frage der Feindstaatenklausel, sondern mehr eine Frage der Abkommen zwischen den USA und der Bundesrepublik Deutschland, die jetzt bei 1954 bis 1957 beschlossen worden sind, zum Beispiel das Agreements über die Stationierung von fremden Truppen in Deutschland. Das sind Abkommen, die sind geheim, seit 1954 bis 1957. Wir klagen gerade nach Informationsfreiheitsgesetz beim Bundeskanzleramt, um diese Informationen zu bekommen. Aber das sind Informationen, die beispielsweise die Rechte und Pflichten der US-Streitkräfte auf deutschem Boden regeln. Das sind Informationen darüber, auf welcher rechtlichen Grundlage beispielsweise US-Atomwaffen in Deutschland gelagert sind, auf welcher Grundlage beispielsweise auch die nukleare Teilhabe stattfindet. Das sind Verordnungen und Agreements, die Adenauer damals abgeschlossen hat, und zwar genau vor dem Hintergrund, dass er gesagt hat, er traut weder seinen künftigen Nachfolgern noch dem deutschen Volk. Ja. Und die sind unkündbar. Das ist eine völlig absurde Situation. Allein das Mutual-Defense-Abkommen zwischen den USA und Deutschland, da steht richtig drin, es ist nur kündbar, wenn beide Seiten dem zustimmen. Das widerspricht dem Wiener Vertragsrecht und der Wiener Vertragsrechtskonvention.
Aber es hätte, die hätten durch den 2+4-Vertrag, durch die 2+4-Verträge, wenn sie zu einem Friedensabkommen geführt hätten, wahrscheinlich außer Kraft gesetzt werden können. Es ist aber nicht passiert. Japan hat mehrfach den Antrag gestellt, dass diese Feindstaatenklausel gestrichen wird aus dem UN-Charta. Es ist nicht erfolgt bisher. So, das
ist beides zusammen.
Beides zusammen. Das ist eine wirklich wichtige Sache.
Dann darf Russland da auch intervenieren.
Ja. Russland hat sich zurückgezogen. 1990 hat die Truppen alle abgezogen aus der DDR oder dann nach der Wiedervereinigung aus Deutschland und hat sich damit aus dem zurückgezogen. Theoretisch hätte Russland das Recht, bestimmte Forderungen und Eingriffe vorzunehmen. So, wie steht nun China zu diesem Ukraine-Konflikt? Jetzt komme ich mehr auf China. Das wichtigste Prinzip, was die Chinesen vertreten, ist die territoriale Integrität und Nichteinmischung. Das spielt in der Seidenstraße eine große Rolle, spielt aber auch für China selbst eine ganz große Rolle, weil sie nicht wollen, dass jemand sich in ihre Angelegenheiten mischt und dass irgendwelche Grenzen angegriffen werden, beziehungsweise auch, dass Hongkong zum Beispiel zurückkommt nach China oder gekommen ist nach China und dass dann auch die chinesischen Bedingungen in Hongkong nach diesen 50 Jahren schrittweise eingeführt wurden. Aber vor allem in Taiwan, da komme ich dann drauf zurück. Keinerlei Militärbündnisse, Ablehnung jeglicher Militärbündnisse und Interventionen. Und ein klares Bekenntnis zum Gewaltverzicht. China ist das einzige, die einzige, sagen wir, Großmacht oder einzig starke Land, welches keine Stellvertreterkriege geführt hat, welches keine aggressive Kriege geführt hat. Und Anerkennung der territorialen Sicherheit. Territoriale Sicherheit bedeutet Chinas Ostküste, an der chinesischen Ostküste liegen die gesamten Industrien, die China zur heutigen Entwicklung geführt haben. Und an der Ostküste, am südchinesischen See, an der ostchinesischen See, da verkehren ständig amerikanische Flottenverbände. Und deswegen sagen die Mandanten, dass die territoriale Sicherheit muss anerkannt werden, dort in Asien. China. Und sie verstehen, dass auch Russland eine territoriale Sicherheit beansprucht hat. Und sie verstehen, dass Russland gegen die NATO-Osterweiterung kommt und gegen die Erweiterung der NATO in der Ukraine oder Georgien. Für China diese Abkommen vor, Fokus, kommt nochmal darauf. Und wichtig ist zum Beispiel Nordkorea. Viele fragen sich, warum hält China immer Nordkorea am Leben? Ganz einfach. Die Chinesen wollen nicht, dass die Amerikaner an die koreanisch-chinesische Grenze kommen. Deswegen unterstützen sie Nordkorea. Andere Aspekte spielen noch eine Rolle, dass Nordkorea die Nuklearwaffen hat und sich so versucht zu verteidigen. Und China hat eine ganz klare neutrale Haltung in Bezug auf Handel. Sie treiben auch jetzt Handel mit der Ukraine als auch mit Russland. Es ist nicht so, dass China jetzt nur mit Russland. Nein, sie arbeiten mit der Ukraine zusammen. Und dann wird natürlich die Einhegung Chinas durch die USA als eine echte Bedrohung empfunden. Und hier irgendwie ist das verrutscht alles hier. Aber okay, ich kann das hier so machen.
Man kann es lesen.
Das ist irgendwie, die ganze Präsentation ist
Russland isoliert, steht.
Ist, ja, oben ist Russland isoliert. Und dann habe ich hier kurz auch die Verurteilung Russlands nach dem 24. Februar Einmarsch in die Ukraine. Da haben 141 Länder mit Ja gestimmt, also verurteilt. Als es um den Ausschuss des Menschenrechtsrates ging, waren es nur noch 93. Warum ist das so? Weil das, jetzt fehlt hier einiges. Warum ist das so? Weil die Länder des globalen Südens die Haltung der westlichen Länder mit einem Doppelstandard, bezeichnen. Sie betreiben, also die westlichen Länder betreiben Regime Change, also Regierungswechsel. Sie mischen sich in andere Länder ein. Wenn Russland so etwas tut, dann wird das verurteilt, sie selbst können es tun. Die gesamten Sanktionen, die schlagen sich eigentlich am meisten im globalen Süden hier. Wir haben die Diskussion über Lebensmittel, Nahrungssicherheit und so weiter. So, jetzt fehlt hier einiges, was eigentlich hier sein müsste. Wenn man jetzt die Frage der Sanktionen sieht, nur 36 Länder folgen den Sanktionen gegen Russland. Und das sind die EU-Staaten plus USA, Kanada, Singapur, Japan und Südkorea. Von den 190 Ländern nur 36 Länder. Das heißt, 154 Länder folgen diesen Sanktionen nicht. Das heißt, der gesamte globale Süden folgt dem. Das ist eine gewaltige Veränderung der Situation. Irgendwas ist hier falsch gelaufen. So, wir haben im Augenblick eine wirkliche veränderte Weltsituation. Auf der einen Seite, ist die neoliberalen G7-Länder und deren Satelliten befinden sich mehr oder weniger in einer sich stärker aufbauenden Krise, Finanzkrise. Wir kennen alle jetzt die Inflation, Ansteigen der Zinsen und so weiter fort, Sozialkrise, größer werdende Unterschiede zwischen Arm und Reich. Und ja, wir kennen das alles. Klima- und Energiekrise. Auf der anderen Seite emanzipiert sich der Süden immer mehr. Die Länder des globalen Südens. In der Vergangenheit konnte sich ein kleines Land gegen die Vorherrschaft der G7-Länder, der ehemaligen Kolonialländer, im Prinzip nicht wehren. Mit der Kraft dieses großen Chinas, mit der wirtschaftlichen Kraft Chinas, mit der mittlerweile politischen Kraft Chinas und mittlerweile politischen Kraft, ist es möglich, dass diese Länder sich emanzipieren und eine weitere Entwicklung in Richtung Wohlstand aufnehmen können. Und das insbesondere durch die neue Seidenstraßenpolitik. Das heißt, gegenwärtig ist das so, dass China der einzige echte Rivale für die USA-Hegemonie ist und wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren bleiben wird. Deswegen wird unter allen Bedingungen und allen Möglichkeiten versucht, Chinas Einfluss auf den globalen Süden wirtschaftlich, politisch einzudämmen. Gleichzeitig wird an der militärischen Einhegung Chinas gearbeitet. Es wurde versucht, im Westen Zentralasien, was nicht geklappt hat, weil letztendlich NATO aus Afghanistan rausgeflogen ist. Und im Osten, im Pazifik, besonders jetzt die Strategie durch die USA Militär- und Navy-Präsenz. Ich komme erstmal auf die Politik der westlichen Länder in Bezug Eindämmung der Chinas Bestrebung oder Eindämmung Chinas in Bezug auf die neue Seidenstraße. Wie gesagt, hier fehlt einiges an der Folie, die geht weiter. So, 2021 hat Van der Leyen, also die EU, das sogenannte Global Gateway Initiative ins Leben gerufen. Diese Global Gateway Initiative sieht vor die einzelnen Länder durch Infrastrukturprojekte zu verbinden. Infrastruktur, da nicht nur Straßen, Schienen, sondern vor allen Dingen auch Elektrizität, also Energie und Kommunikation. Und im gleichen Jahr haben die Amerikaner, Joe Biden schon, Build Back Better World initiiert. Im Prinzip das Gleiche aus amerikanischer Sicht. Und schon unmittelbar nachdem diese Initiativen ins Leben gerufen wurden, haben die afrikanischen Länder, die südostasiatischen Länder erkannt, das ist nicht für uns, das ist nur gegen China. Es ist auch nichts weiter passiert in dieser ganzen Zeit von der Verkündung bis 2022, Juni. Es wurde viel gesprochen, aber keinerlei echte Initiativen von der westlichen Seite haben stattgefunden, um im globalen Süden wirklich Infrastruktur aufzubauen, wirklich etwas zu tun, um die Bedingungen in diesen afrikanischen und ostasiatischen Ländern zu verbessern. Deshalb hat im Juni während des G7-Gipfels hier in Deutschland Joe Biden eine neue Initiative ins Leben gerufen, die globale Partnership für Investition und Infrastruktur. Diese globale Partnership sieht im Prinzip vor, dass 600 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt werden sollen, aber wiederum mit geknüpft an Bedingungen. Das heißt, die Kredite, die Projekte werden nur übernommen unter solchen Bedingungen wie politische Reform, sogenannte demokratische Reform, das heißt Übernahme der westlichen Demokratie-Ideen und natürlich umweltgerecht und so weiter. Aber was ganz interessant ist, da steht eben sogar drin, dass diese Projekte gendergerecht sein sollen. So, also ist voll aus der Sicht der westlichen Länder, aus der Sicht des Wohlstandes in den westlichen Ländern aber nicht aus der Sicht des globalen Südens. Und das ist hier wieder der große Unterschied zwischen China und den westlichen Ländern. China versucht es aus der Sicht des Südens zu machen, weil China die gleiche Erfahrung hat. China war genauso geteilt, China war in einem halbkolonialisiertes Land, wurde gedemütigt und so weiter und so fort. Die Chinesen können sich sehr wohl in diese Nation der Afrikaner oder Lateinamerikaner oder der Südostasiaten versetzen. So, 2021, also letztes Jahr, wurde dann das sogenannte längere, longer Telegramm vom Atlantikrat veröffentlicht. Interessant ist, dass die Bezeichnung längeres Telegramm sich anschließt an das lange Telegramm von 1946. Jetzt geht es aber nicht darum, Russland einzugrenzen, sondern es geht darum, China einzugrenzen.
Wer ist der Atlantikrat?
Der Atlantikrat?
Wer ist
der? Die USA, Westeuropa, NATO. Ja. So, und da geht es erstmal darum, dass man sich politisch, ideologisch konzentriert auf die sogenannten Bruchlinien. Das heißt, man versucht, die chinesische Bevölkerung zu beeinflussen gegen die Regierung, gegen Xi Jinping. Deswegen wird Xi Jinping immer wieder dargestellt als ein Diktator. In Wirklichkeit hat Xi Jinping eine enorme Anerkennung in China. Und im Oktober findet der 20. Parteitag dort statt. Xi Jinping wird wahrscheinlich wieder gewählt, also wird die dritte Amtsperiode als Präsident vertreten. Aber die Chinesen wollen das. Ich habe keine Stimme gehört, die sich dagegen in China stellt. Das wird hier in unseren Ländern, im Westen wird das vertreten. So man versucht, Xi Jinping zu verunglimpfen als ein Diktator. Es gibt die das ist wirklich interessant zu wissen, die Biografie, die der der Chefredakteur der Welt geschrieben hat, die Biografie über Xi Jinping, da stellt er Xi Jinping in eine Linie mit Hitler, Stalin, Xi Jinping. So. Das wird hier versucht, das wird versucht natürlich auch in China reinzubringen. Deswegen hat China zum Beispiel die Firewall eingeführt, damit keine westliche Propaganda nach China reinkommt. Ist ganz schön, dass diese Firewall existiert, aber aus chinesischer Sicht verständlich. Es werden politische Aktivisten unterstützt in China, in Hongkong, und es werden die separatistischen Kräfte in Taiwan ermutigt, sich stark zu machen für eine Unabhängigkeit oder für eine Loslösung Taiwans, weil das seit Jahrhunderten, Jahrtausenden zu China gehört, aus China. So, dann natürlich auf wirtschaftlicher Ebene die Handelsbeschränkungen, die eingeführt wurden, schon vor Trump, aber unter Trump wesentlich verstärkt wurden. Und man muss wissen, dass für viele Hightech-Produkte absolute Embargo-Bestimmungen bestehen, dürfen nicht gehandelt werden, in China dürfen nicht exportiert werden. Eine ganz interessante Information habe ich jetzt aus dem CNN, dem amerikanischen Nachrichtensender, den amerikanischen Tarnkappenjäger, der F-35, sind chinesische Teile eingebaut. Und deswegen dürfen diese jetzt fertigen Flugzeuge, die zwar noch nicht ausgeliefert sind, nicht ausgeliefert werden. Und die Produktion wurde im Prinzip gestoppt, um die chinesischen Teile aus diesem Flugzeug zu eliminieren durch amerikanische Teile. So, dieser Handelskrieg findet permanent statt. Und dann natürlich die militärische Einhegung, die stattfindet. Und die militärische Einhegung, die stattfindet mit der permanenten Präsenz der permanenten Präsenz der amerikanischen Marine in der südchinesischen See und auch in der ostchinesischen See, taiwanische Straßenbahn Taiwan. Auch Deutschland konnte es nicht unterlassen, mit einer Fregatte nach Asien zu fahren durch die Chinesen, südchinesische und ostchinesische, nicht durch die Taiwan-Straße. Das haben sie sich nicht gewagt. Und wenn man sich fragt, warum der Kommandant dieser Fregatte abgelöst wurde, nachdem er in Indien war und mit indischen Militärs Gespräche geführt hat, dann muss man, wenn man aufmerksam ist, feststellen, er ist abgelöst worden, weil er die Wahrheit dort gesagt hat. Wir brauchen euch Inder gegen China. Das hat er doch wirklich gesagt. Ich habe den Eindruck, ich habe 8 Jahre in Indien gelebt, weiß, wie in Indien Gespräche stattfinden, da hat immer viel Whisky getrunken. Die haben sich sicherlich schon unter Alkohol gesetzt und dann hat er das offen gesagt. Wir brauchen euch Inder gegen China. Und das durfte natürlich so offen nicht gesagt werden. Ich komme noch darauf. So, das hängt auch alles mit dieser 2011 verkündeten Wende nach Asien, Pivot Asia, und die transpazifische Partnerschaft. So, und China reagiert darauf mit dem Aufbau einer seeseitigen Verteidigung. In der Vergangenheit, vorher hatte sich China mehr oder weniger auf die landseitige Verteidigung orientiert. Erinnere nochmal zurück das, die Seidenstraße-Vision von Clinton. Also man wollte Land von der Westseite an China ran. Das ist gelöst, das Problem. Und deswegen muss sich China jetzt auf die seeseitige Verteidigung konzentrieren. In unserer Presse wird immer wieder geschrieben, die bösen Chinesen bauen Inseln und Riffe aus als Stützpunkte, als militärische Stützpunkte, als feste Flugzeugträger. Richtig, weil sie die Verteidigungslinie herausschieben wollen, weil sie eine Verteidigungslinie herausschieben wollen. Es gibt hier die erste sogenannte Inselkette. Das ist hier die Ostküste Chinas. Und in dieser Inselkette haben die USA mit ihren Verbündeten Stützpunkte und militärische Kräfte. Zusätzlich kommen die, die USA Navy-Verbände mit ihren Schiffen hier in dieser Region. Und deswegen hat China diese Inseln befestigt, um praktisch die Verteidigungslinie weiter nach außen zu verlegen. Okay, so, also wir haben die Paracel und Spratly-Inseln ausgebaut, Scarborough Riff und so weiter. Und da gibt es natürlich bestimmte Konflikte mit den Ländern, die dort auch militärische Interessen haben. So zum Beispiel die Spratly-Inseln Vietnam. Aber Vietnam hat auf diesen Inseln mehr Stützpunkte als die Chinesen. Und das Entscheidende ist, zwischen China und den ASEAN-Ländern finden ständig Gespräche statt, um praktisch potenzielle Konflikte zu minimieren oder aufzulösen. Was wir hier in unserer Zeitung lesen, ist weit übertrieben und zum Teil existiert gar nicht. So, 2015 hat China diese Philosophie, das Weißbuch der Militärstrategie für die seeseitige Verteidigung formuliert und aufgeschrieben. Nochmal zu diesen Bild. Also hier ist, wie gesagt, die erste Inselkette und hier ist eine zweite Inselkette. So, um jetzt China einzugrenzen, haben die USA ein Militärbündnis, ein Navy-Militärbündnis ins Leben gerufen, sogenanntes Quad. Quad. Das ist ein Bündnis zwischen USA, Australien, Japan und Indien. Und mit diesem Bündnis wollen sie praktisch China hier eingrenzen. Hier ist die äußere Inselkette. Da ist einmal die Inseln, die von Japan, die im Pazifik sich befinden und schon als Militärstützpunkte existieren. Und dann natürlich Australien. Australien bekommt Atom-U-Boote von den USA. Und das nicht, weil damit Fische gefangen werden sollen, sondern weil diese Atom-U-Boote gegen China eingesetzt werden sollen. So, das ist diese Strategie, die von den USA besteht. Und dagegen versucht sich China zu wehren und hat diese neue Strategie ins Leben gerufen.
AUKUS ist die Abkürzung für das Bündnis zwischen Australien, UK, also Großbritannien und USA.
Ja, AUKUS, wo praktisch die Basis für die Atom-U-Boote gegen China. So, und jetzt, wie sieht die gegenwärtige Situation aus? Russland und China werden im Prinzip durch die Sanktion, durch die Aggressivität der NATO in eine Partnerschaft gedrängt. Wirtschaftlich, politisch, militärisch. Wirtschaftlich. In der Vergangenheit hat Russland sich immer sehr schwer getan, langfristige Energieverträge mit China abzuschließen. Es gab natürlich Import von Gas nach China, aber das waren alles relativ kurzfristige Verträge und nicht in diesen großen Mengen. Jetzt hat man einen Vertrag über 25 Jahre Laufzeit abgeschlossen, über große Mengen Import von Gas aus den sibirischen Gasvorkommen. Und man hat, jetzt war Putin an der Ostkonferenz, ökonomischen Ostkonferenz teilgenommen, auch der Parlamentspräsident Chinas war dort da, wurde weiter darüber gesprochen, wie man gemeinsam speziell den den sibirischen Raum entwickelt hat. Also sie werden wirtschaftlich zusammen gedrängt, was aus chinesischer Sicht und russischer Sicht sehr willkommen gesehen wird. Also die Chinesen, was ich aus chinesischen Informationen mitbekomme, sind alle begeistert, dass endlich eine enge Zusammenarbeit zwischen Russland und China sich entwickelt. Politisch genauso, wir haben über Kapuz die Punkte erwähnt, warum Russland, warum China zu Russland steht und wie sich China zum Ukraine-Konflikt verhält. Und militärisch, sie werden kein Militärbündnis eingehen, aber sie arbeiten militärisch enger zusammen. Interessant ist, gegenwärtig findet ein Militärmanöver statt, an dem im Fernost, an dem China, Russland und Indien teilnehmen. So, Indien laviert. Indien möchte sich nicht entscheiden, entweder USA oder China, Russland. Im Gegenteil, sie tendieren mehr zu Russland, traditionell, aus militärischer Sicht, aber vor allen Dingen auch aus wirtschaftlicher Sicht. So, wenn man das jetzt mal sieht, die beiden Länder, Russland und China, haben vereinigt auf sich 21% des weltweiten Bruttoinlandprodukts. Russland ist der größte Flächenstaat, und aber beide Länder, die beiden Bevölkerung zusammen, 20% der Weltbevölkerung sind in diesen beiden Ländern. Und militärisch bilden Russland und China gegen die NATO ungefähr ein Gleichgewicht. Und es ist anzunehmen, dass die Kampftechnik ebenfalls im Gleichgewicht steht. Hier kann man sehen auf diesem Bild, das ist übrigens ein Bild aus NATO-Quellen, Russland und China, USA und der gesamte globale Süden, Australien hätte da anders eingefärbt werden müssen, der gesamte globale Süden hält sich neutral. So, wenn man jetzt mal die Kräfte der USA und Russland und China sieht, so kann man schon von der reinen Aufstellung der Atomwaffen, der Flugzeuge, der Hubschrauber, Panzer und Schiffe, als auch den Mannschaftsstärken sehen, dass ungefähr ein Gleichgewicht besteht. Was aber interessant ist, ist, dass die USA-Militärtechnik ausgerichtet war auf einen Krieg, der mehr oder weniger landgestützt ist. Und dass die gesamte Strategie, sagen wir, auf Europa, Mittelost und so ausgerichtet war. Nicht auf einen Krieg, der in Asien mehr oder weniger seegestützt sein. Man kann das an den Flugzeugen festmachen. Und ich hatte letzte Woche ein Gespräch vor dem Stammtisch der ehemaligen Jagdflieger der DDR. Und mit denen habe ich dieses Problem diskutiert. Der amerikanische Tarnkappenjäger, dieser F-35, der ist wesentlich langsamer als der chinesische. Der hat 1,8 Mach, glaube ich, und der chinesische 2,6. Der amerikanische Tarnkappenjäger kann nur kämpfen, wenn er ein sichtbares Radar einstellt. Und dann ist er sichtbar, dann ist er kein Tarnkappenjäger. Der chinesische kann kämpfen unter Tarnkappenbedingungen. So, das sind Informationen, die sind vielleicht nicht hundertprozentig. Aber was man daraus nehmen kann, die Chinesen haben oder versuchen gemeinsam mit Russland eine Strategie der Verteidigung Richtung See aufzubauen. Und da haben die Amerikaner wegen ihres Engagement in Europa bestimmte Nachteile. Deswegen kann man grob sagen, im Augenblick besteht ein annäherndes Gleichgewicht. Die Amerikaner trauen sich nicht, China anzugreifen. Und das ist eigentlich die positive Nachricht, die ich da sehe. Kurz habe ich zu Taiwan etwas. Zwischen Taiwan, also Taiwan ist lange Zeit chinesisch, das ist überhaupt keine Frage, die Taiwanesen sind Chinesen, so wie alle anderen Mainland-Chinesen. Und es gab 1992 einen sogenannten Konsens zwischen der Volksrepublik und Taiwan über die langsame Annäherung und mehr oder weniger Zusammenschluss. Man muss wissen, dass 25% der arbeitenden Bevölkerung Taiwans in der Volksrepublik arbeitet. 3 Millionen Taiwanesen arbeiten in der Volksrepublik. Dass eine Unzahl, also hunderte Unternehmen, taiwanesische Unternehmen in der Volksrepublik arbeiten. So, die wirtschaftliche Verknüpfung ist sehr, sehr eng. Und auch die persönlichen Verknüpfungen sind sehr eng. Aber seit 2016, nachdem die jetzige Präsidentin gewählt wurde und in der Zeit davor mit der ideologischen Beeinflussung der Bevölkerung konnte diese Präsidentin gewählt werden, die Unabhängigkeit Taiwans versucht zu fördern oder anzustreben. Und dass das alles mehr oder weniger im Zusammenhang gesehen werden mit der Wende nach Asien, die Obama 2011 verkündet hat, dass da natürlich die ideologische Vorbereitung mit eingeschlossen war und dass das Ergebnis jetzt ist, dass ein großer Teil der jungen Leute in Taiwan pro Unabhängigkeit eingestellt sind. So, es wird bei uns immer gesagt, dass die westlichen Länder Taiwan verteidigen müssen. Für China besteht absolut nicht das Interesse, Taiwan militärisch zu übernehmen oder irgendeinen Konflikt dort hervorzurufen. Die Chinesen haben eine Erfahrung. 4000 Jahre lang wurde China immer mal getrennt und ist wieder zusammengewachsen. Und so sehen die Chinesen das auch. Taiwan wird zurückkommen nach China. Friedlich, über Wirtschaft, über zivile Kontakte. So. Aber aus westlicher Sicht ist Taiwan das einzige Vehikel, mit dem man heute China in Probleme bringen kann. Deswegen immer wieder diese Versuche, dass dort Abgeordnete hinreisen, Pelosi und so weiter bekommen. So, jetzt die Frage. Ist ein Krieg zwischen USA und China wahrscheinlich oder vermeidbar? Ich sage ganz klar, ist vermeidbar. Aber was ich schon sagte zu Taiwan. Aber weiter, es muss einfach das Völkerrecht anerkannt werden. Taiwan ist als ein Teil Chinas durch die UNO so sanktioniert und indem die USA helfen oder teilen, die Unabhängigkeitsbestrebung unterstützen, auch Deutschland die Unabhängigkeitsbestrebung unterstützen, verletzen sie an sich das festgeschriebene Völkerrecht der Ein-China-Politik. So, es darf keine Unterstützung für diese Loslösung eines Teils Chinas erfolgen, aber Garantien eines friedlichen Status quo, das heißt, dass die beiden Teile nebeneinander leben und die Zeit wird es zeigen, die Zukunft wird entscheiden, bis die Zukunft entscheidet. Keine Waffenlieferung in diese Konfliktregion und potenzielle Konfliktregionen. Wir müssen uns vorstellen, dieses Ukraine-Problem, Europa, Russland ist gelöst. Die Amerikaner konzentrieren sich dahin. Nach meinem Dafürhalten, wir müssen als Friedensbewegung immer wieder diesen größeren Konflikt in Asien im Auge haben, der zukünftige Konflikt sein könnte. So, keine diplomatische Provokation. Auch unser Bundestag sollte keine Abgeordneten nach Taiwan schicken und der Präsidentin Frau Tsai sagen, ja, du kannst für die Unabhängigkeit kämpfen. Lass das die Chinesen alleine entscheiden. So, und dann natürlich keine Aufrüstung, militärisches Gleichgewicht auf Niedrigstniveau. Was auch noch für die chinesische Art und Weise spricht, diesen Konflikt heranzugehen und diesen Konflikt zu vermeiden. Eines der Grundprinzipien der chinesischen Militärstrategie ist, ein Krieg gewinnt man, indem man ihn nicht führt. Wenn man mal dran denkt, alle haben Hongkong zur Kenntnis genommen, dass da die Demonstrationen waren, dass da furchtbar hart die Polizei eingegriffen hat und. Alles Unsinn. Die Polizei hat sehr moderat dort, ist sehr, sehr moderat vorgegangen. China, die Volksrepublik, hatte in Shenzhen, also direkt an der Grenze nach Hongkong, große Truppeneinheiten. Da ist niemand hingekommen. Und es gab all dieser Demonstrationen in Hongkong keinen einzigen Tod, kein einziges Opfer. Wenn ein paar Hooligans in den USA das Kapitol stürmen, dann gibt es gleich Todesfälle. Das ist die Philosophie der Chinesen. Ein Krieg gewinnt man, indem man ihn nicht führt, indem man friedlich das Problem löst. Und Hongkong wurde insofern friedlich gelöst. So, und das schlägt sich wieder in der globalen Sicherheitsinitiative, die der Präsident Xi Jinping jetzt im April erstmalig und dann nochmal im Juni verkündet hat, wo eben eines der Grundprinzipien ist, die eigene Sicherheit darf nicht auf Kosten der Sicherheit anderer Länder ausgebaut werden. Leider ist das Slide hier nicht richtig. Die traditionelle und nicht traditionelle Sicherheit ist untrennbar miteinander verbunden. Wurde heute Morgen schon gesagt, es geht nicht nur darum, auf die Waffen zu gucken, sondern auch auf den Weltraum, auf die Cyber-Rüstung. Also traditionelle, nicht traditionelle Sicherheit heißt die Cyber-Sicherheit. Sicherheit und Verpflichtung zur Sicherheit gehören zusammen. Auch ganz wichtig. Nicht nur die eigene, sondern man verpflichtet sich, die Sicherheit anderer zu garantieren. Und die Sicherheit und die menschliche sowie globale Entwicklung gehören ebenfalls zusammen. Ohne Sicherheit kann sich die Menschheit nicht entwickeln. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.